Als erstes, ich habe das Ganze jetzt in Englisch eingereicht. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele Leute hier sind, die nur Englisch verstehen. Ich kann es auf Englisch machen, aber einfach ist es halt natürlich auf Deutsch zu machen. Also müsst ihr wissen. Die Folien sind auf Englisch, ja. Ja. Das werden die schon verstehen. Also nicht. Dann mache ich es jetzt auf Deutsch. Ja, dezentrale Entwicklung. Quasi, was bedeutet das, wenn ein Projekt nicht lokal abgehandelt wird, sondern verteilt über die ganze Welt und welche Tools man da ganz passend für benutzen kann, wie man viele Probleme dabei umgehen kann. Mercurial, was eben schon genannt wurde, wird ein kleines Thema davon sein. Ja, ansonsten kriegen wir schon hin. Als erstes kurz ein bisschen auf die Probleme eingehen, was man so bei verteilten Entwicklungen für Probleme hat. Das sind ein paar. Damit kann man umgehen, dass wir die einfach einmal so ein bisschen mal identifizieren. Dann, welche Tools es gibt, das erste ist natürlich das Code-Management. Das heißt, wie verwalte ich meinen Quellcode? Da kann man sehr, sehr, sehr viel tun, was dezentrale Entwicklung angeht. Das zweite ist dann Communication, das heißt, wie können die Leute besser miteinander reden in dezentralen Projekten, und das war es dann eigentlich auch schon. Klingt jetzt nicht so spannend. So. Projektgrößen sind ein Problem. Herr Schilling wird es sicher bestätigen, Open Solaris ist eine Menge Quellcode. Keiner kennt alle Teile, das geht halt irgendwo einfach nicht mehr. Und ich habe mir jetzt einfach mal den Linux-Kernel rausgegriffen. Dafür hat Greg Hahn mal gesagt, so 4300 Zeilen pro Tag, 1800 weg und 1500 verändert. Das durchzulesen, Tag für Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, ist schon echt hart. Also das ist eine Menge, das kann man nicht mehr alleine machen. Dafür muss man sich dann Sachen einfallen lassen. Es gibt vergleichbare Projekte, die ähnliche Größen haben, wo es so viele Patches einfach reinfliegen, dass ein Mensch alleine es nicht mehr schafft, es zu lesen. Das heißt, man muss es aufteilen, man muss es dezentralisieren. Die Erde ist eine Kugel, das wissen wir seit Galileo. Das führt unter anderem dazu Probleme, dass die Sonne dadurch, dass die ja rumfliegt, dann man verschiedene Zeitzonen hat. Die Leute sind eh schon unterschiedlich aktiv. Es gibt Leute, die arbeiten nachts, es gibt Leute, die arbeiten tagsüber, die müssen aber trotzdem miteinander kommunizieren. Das funktioniert mal mehr oder mal weniger. Und deswegen ist auch asynchrone Kommunikation für viele ein Problem. Das heißt, einfach eine Frage zu stellen und eine halbe Stunde später erst eine Antwort zu kriegen oder 12 Stunden später erst die Antwort zu kriegen, können viele nicht. Damit können sie nicht arbeiten. Nur mal so, um das ein bisschen zu verdeutlichen, das ist eine Karte aus der Wikipedia, die zeigt alle Zeitzonen an, und ich war vor kurzem da so an der ganzen Ostküste von den Staaten, und da ist mir das halt richtig bewusst geworden, dass alle Leute, die zu Hause waren, morgens, wenn ich aufgestanden bin, gerade ins Bett gegangen sind. Du hast mit denen nicht mehr gesprochen. Und morgens, wenn bei denen dann morgens war, sind wir dann halt gerade ins Bett gegangen. Und das sind eigentlich nur 9 Stunden, die da Zeitunterschied sind, die man richtig merkt. Also es ist nicht so viel, aber es wirkt sich immens auf die Leute aus. Und da merkt man dann, dass gerade asynchrone Kommunikation, das heißt, ich stelle morgens eine Frage und kriege erst 12 Stunden später eine Antwort, schwierig ist. Wir haben eine Menge technische Protokolle entwickelt, um miteinander zu kommunizieren. Ich habe da oben mal so ein paar aufgelistet, IRC, Java, Skype, Mail, Telefon, persönliches Gespräch, das sind alles verschiedene Arten von Protokollen, wie man miteinander spricht, und das führt halt regelmäßig auch zu Problemen, dass das einfach zu viel ist. Dann gibt es dann einen, der antwortet, fragt über ICQ, das sieht man dann gar nicht mehr, weil man schon wieder im IRC ist und was weiß ich was, und wenn man da einfach zu viele hat, dann kommen die Leute dann irgendwann nicht mehr damit klar. Geht nicht. Ganz tolles Beispiel, also das ist wirklich schon passiert, dass dann die Leute über Skype angerufen haben, hast du schon die Mail gelesen, die ich vor 2 Minuten geschickt habe, die dann 120 Seiten lang ist? Natürlich habe ich sie nicht gelesen. Es ist aber für viele wirklich ein Problem, erstmal zu akzeptieren, ich schicke jetzt eine Mail, lasse ihn die lesen und warte auf die Antwort. Das machen viele nicht mehr. Sondern es muss halt alles immer schneller gehen, immer sofort. Produktmanager sind da ganz schlimm und ja. Das hilft bei vielen Entwicklern oder das führt bei vielen Entwicklern dazu, dass sie sich tagsüber nicht mehr oder zur Tagzeit nicht mehr um ihre Projekte kümmern können oder nur noch in der Hinsicht, dass sie den ganzen Tag im Meeting sitzen und abends dann erst anfangen zu coden, weil es ist halt super schwierig, alle 5 Minuten kommt jemand rein oder es kommt ein Gespräch an, das schafft man sich nicht am Stück zu konzentrieren und schafft damit dann halt auch nicht komplexe Probleme zu lösen, weil man sich ja in diese Probleme erstmal reindenken muss. Und wenn man dann halt permanent gestört wird, geht halt nicht. Ja, ich denke mal, den letzten Punkt Meeting muss man gar nicht so tief erklären. Es gibt viele Meetings, die sind total sinnfrei. Man sitzt dann da drinnen und sagt so, toll, hätte ich auch fernbleiben können. Die Leute sind eh nicht vorbereitet. Andersrum gibt es dann halt wieder Meetings, wo gesagt hat, oh, wir machen jetzt die und die Entscheidung, wir wollen das und das jetzt umbauen. Und die Leute, die das am Ende umsetzen, die kriegen es dann nachher nur noch vorgesetzt und müssen es dann machen, was total schief geht, weil dann technisch die Realisierbarkeit fehlt oder sowas. Das heißt, es ist eigentlich total wichtig, dass Leute, die das nachher umsetzen sollen, die Entwickler, in den Meeting drin sitzt, wo das entschieden wird, aber nicht in dem Meeting drin sitzt, wo es nachher um den Status geht, weil das ist scheißegal. So. Die machen ihre Arbeit und müssen dann jetzt nicht noch die Marketingkampagne dazu mitkriegen. Das ist total sinnfrei. Dann gibt es ein paar Nerds, die haben so ein bisschen Probleme, sich zu unterhalten, gerade im persönlichen Gespräch. Also die dann sehr leise sprechen. Man versteht sie nicht. Es gibt dann auch wieder andere Leute, die dann nicht sagen, du sprichst zu leise. Und ich habe dich nicht verstanden, sondern die das einfach überspringen. Andersrum gibt es dann auch Leute, die so laut reden, dass sie selbst im Nachbarzimmer noch die Zimmer ringsherum unterhalten. Dann gibt es ein paar Leute, die sind manchmal etwas beleidigend und merken es nicht, was eine Form von Autismus auch ist. Es hilft, ja, die Lösung kommen wir später drauf zu. Dann gibt es ein paar Leute, die haben kein Problem, über technische Themen zu reden, aber in dem Moment, wo ein Problem, auch meistens beim Projekt da ist oder so, teilen sie einem das nicht mehr mit. Ist anstrengend, es ist ein Problem. So, da müsste man jetzt vielleicht sagen, man hat einen Fehler gemacht. Das ist also wirklich ein Problem bei vielen Nerds, was halt auch dazu führt, dass du totale Probleme hast, nachher Projekte umzusetzen, weil die haben halt nicht gesagt, dass das Problem ist, du kriegst es halt im Nachhinein erst mit. Ich habe die Probleme jetzt nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Einmal haben wir, dass wir eine wachsende Codebasis haben, damit jede Menge Patchflow, jede Menge Kommunikation, die dazu erforderlich ist und so weiter drum und dran. Und das zweite Problem ist halt oftmals synchronisierte Kommunikation, weil gerade mit diesen, die Weltkarte, man lebt in verschiedenen Zeitzonen, ist es halt total schwierig, einen Zeitpunkt zu finden, wo dann beide Zeit haben und man dann natürlich noch miteinander reden muss. Also muss man halt asynchrone Protokolle finden, die dann aber so ermöglichen, dass asynchrone Kommunikation auch möglich ist. Also ein paar Tools dazu wollte ich mal vorstellen. Als erstes aber so in Richtung Versionsverwaltung für Code. Kleine Geschichte, RCS ist 84, ist ein bisschen schwammig, 85 entwickelt worden. Das ist so die erste Form von, wie versioniere ich Dateien. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner mal mitgearbeitet hat, das ist total anstrengend, total schwierig. Es macht nichts anderes als, ich logge die Datei jetzt, weil ich arbeite dran, dann editiere ich da drin rum und anschließend gebe ich die Datei wieder mit einer neuen Version frei und das passiert pro Datei. So, das hilft halt total viel bei Projekten, jetzt arbeiten 2 Leute an einer Datei und wir ändern nicht die gleiche Datei. Ist aber nicht ganz zielführend, weil das dann auch heißt, ich arbeite an einer Datei, gehe 2 Wochen in Urlaub und keiner kann 2 Wochen an die Datei arbeiten. Das ist, geht halt nicht. Relativ kurz danach, also der Entwickler, der Herr Tichy, der hat das Ganze in Amerika zwar entwickelt, der unterrichtet aber an der Uni Karlsruhe, also vielleicht kennt ihn einer. Müssen wir mal gucken. Ja, relativ kurz danach, ich glaube 85 war es, was ewig her ist, hat Dick Grune, der kommt glaube ich aus Belgien, CVS entwickelt, was halt auf RCS aufsetzt. Also du hast halt weiterhin eine Revision. Nur dass das erste Mal die gedacht haben, ist es total blöd, wenn man Dateien sperren muss. Warum können nicht zwei Leute gleichzeitig an einer Datei arbeiten? Und anschließend mercht man das dann halt zusammen, also dieser Merge-Effekt. Deswegen kommt halt auch dieses CVS, steht für Concurrent, was quasi gleichzeitiges Arbeiten an Dateien hört. Es ist das erste Mal so ein richtiges Netzwerkprotokoll dazugekommen. Das heißt, man hat einen zentralen Server, alle ziehen sich eine lokale Kopie, arbeiten da dran und schicken das Ganze dann wieder hoch und dadurch dann halt auch dieses Concurrent, dass Leute an den gleichen Dateien gleichzeitig arbeiten können, wo sie an verschiedenen Punkten sind. So, das ist dann der nächste Schritt. Branchen und Tagging heißt halt, du kannst die Version halten, eine komplette Entwicklung machen und das dann her zurück mergen. Und Taggen heißt halt, eine Version festmachen. CVS und RCS arbeiten beide noch sehr, sehr, sehr auf Dateibasiert. Das heißt, es gibt immer eine Version pro Datei, Version 1.0, 1.1, 1.2, davon dann Merging 1.1.1.1, 1.1.1.2 und so weiter drum und dran. Zieht sich halt so hoch und hat sich ziemlich lange durchgesetzt. CVS war sehr, sehr, sehr lange der quasi Standard für Versionierung von Dateien. Insgesamt dann fast über 15 Jahre, weil die nächste Entwicklung, die danach kam, war dann SVN, was Anfang 2000 oder Mitte 2000 dann den Start der Entwicklung hatte. Also da haben die dann angefangen zu arbeiten. 2004 war es dann halt irgendwie richtig benutzbar und so weiter drum und dran. Die haben da aber gegenüber CVS halt, was die letzten 15 Jahre zuvor ein bisschen falsch lief, dazugelernt. Projekte wurden größer, Projekte wurden umfangreicher, also musste man halt einiges Neues einfallen lassen. Dazu gehört unter anderem Patchset. Das heißt, man macht nicht mehr die Datei einmal, sondern man hat halt ein Patch-Set, das bedeutet Änderungen über mehrere Dateien, über mehrere Verzeichnisse. Das ist ein Set von Patches halt. Hat gerade in Richtung Performance richtig viele Vorteile gemacht. Atomic Commit, das bedeutet nachher, das war auch bei CVS relativ umständlich, man hat pro Dateien die Version geändert. Und mitten in der Kommunikation ist dann das Netzwerk ausgefallen und man hat dann auf dem CVS-Server einen Stand, der halb verändert und halb noch nicht verändert ist. Das geht nicht. Das kann man nicht machen, das kompiliert nicht durch, das zieht sich dann jemand aus, fehlt die Hälfte, toll, fehlt. Deswegen haben sie bei SVN dann Atomic Commits eingeführt, was bedeutet, ich committe und erst wenn alles fertig geschrieben ist, schreibt er das fest. Das gibt es halt bei Datenbanken, heißt es Transaktion. Und das hat halt dazu geführt, dass halt nicht mehr dieses, oh, ich habe den halben Patch gesendet, danach ist das Netzwerk down gegangen, dann wird halt gar nichts geschrieben, sondern man kann den ganzen Patch nochmal senden. Damit dann auch zusammen kamen noch Rename, Copy und Move. Das ist für, wenn man sich jetzt CVS und RCS anguckt, die ja alle auf Dateibasis arbeiten und damit dann eine Versionierung der Datei haben. Ganz interessant, weil jetzt ist es so, man verschiebt eine Datei und behält die Historie bei. Vorher war es dann ein neuer Name, okay, gibt es dann eine neue Datei, die Version 1.1 heißt, die alte wird dann gelöscht und damit verlierst du die History, das ist dann vorbei gewesen. Deswegen funktioniert dann Rename, Copy und Move. SVN hatte zwei Backends, eins war Berkeley DB und eins war über so ein Filesystem, das ist auch neu, dass man dann halt verschiedene Backends jetzt anfängt zu entwickeln und eine Menge neue Feature wie zum Beispiel WebDAV. WebDAV ist ganz cool für Office, dass du den Krams reinladen kannst, die Datei bearbeitest, speicherst und mit einer Versionierung gar nichts zu tun hast, die Datei aber versioniert im Backend liegt. Also man halt auch noch wieder auf vorherige Version zurückgreifen kann. Das haben die halt so mit WebDAV eingebaut. Das Ganze ist aber immer noch nicht dezentral, leider, weil du hast halt einen zentralen Server, alle Leute ziehen halt eine Kopie, machen ihre Änderungen und senden die wieder hoch. Was viele gestört hat, weshalb man dann angefangen hat mit Distributed RCS, da gab es am Ende ein paar mehr. BitKeeper war am Anfang relativ unbekannt, aber die haben sogar schon vor SVN angefangen, sind allerdings kommerziell und waren relativ bekannt, dass die von 2001 bis 2004 von dem Linux-Kernel verwendet wurden. Auch da schon sehr umstritten gewesen. GNU-Arch ist 2001 gekommen, ich weiß nicht, ob da noch viel passiert, monoton genauso. Darks ist noch sehr, sehr, sehr aktiv. mit der Zahl bin ich mir noch nicht ganz sicher. Git ist 2004 entstanden. Das ist auch eine super interessante Geschichte mit Andrew Chigel, der dann auf der LinuxCon gesagt hat, so, wir hacken jetzt BitKeeper, Telnet hin, Help eingegeben, Command-Liste gekriegt, fanden die Leute von BitKeeper scheiße, haben gesagt, wir ziehen euch die Lizenz zurück. Okay, daraufhin wurde dann Git entwickelt. In einer richtig krassen Zeit von richtig fähigen Leuten, nämlich von hauptsächlich den Kernel-Entwicklern, die das Ganze dann richtig gut und passend umgesetzt haben. Bazaar ist 2005 gekommen, Mercurial hat den riesen Vorteil, dass es in Python geschrieben ist, was das Erweitern relativ einfach ermöglicht. Also es gibt eine Menge Skripte, die dafür Sonstiges machen, die den Patch gleich per Mail raussenden und so weiter drum und dran. RCS, also es gibt noch ein paar mehr, ich habe sie jetzt nicht alle genannt. Das sind so aber die hauptsächlichen Spieler. Heute ganz interessant sind eigentlich hauptsächlich nur noch Darks, Bazaar, Git und Mercurial. Das sind so die meisten Projekte, wechseln halt dahin. Ich bevorzuge selbst Git, weil es das schnellste ist und weil es halt die wohl überlegteste Architektur in meiner Ansicht hat. Aber auf der Arbeit benutze ich Mercurial, weil ist für mich auch okay. Hauptsache dezentral, das ist schon mal ganz wichtig. Die Vorteile bei der dezentralen Entwicklung bestehen hauptsächlich darin, dass du nicht wie bei SVN oder CVS vom Server eine Kopie ziehst, die bearbeitest und dann deine Kopie oder den Unterschied zur Kopie, die du gezogen hast, wieder hochsendest, sondern dass du dir einen kompletten Klon ziehst von der Version. Das heißt, es gibt keinen zentralen Server mehr, du hast es halt irgendwoher, du kannst es auch von irgendjemandem ziehen und mit diesem Klon kannst du machen, was du willst. Du kannst selbst drauf committen, du kannst Version löschen, du kannst die komplette History angucken und musst noch nicht mal aufs Netzwerk zugreifen, was die ganze Sache richtig schnell macht. Gerade dieser Form von, ich habe eine Version, kann die komplett ziehen, kann da selbst drauf committen, was quasi schon ein Fork ist, lässt halt viele Leute eher daran arbeiten als bei SVN. Bei SVN ziehst du die Version und kannst es dann nicht hochcommitten, kannst dann nichts Eigenes machen. Bei dem Vorteil, dass du einen Klon ziehst, ist es halt so, du ziehst es eine Version, arbeitest drauf, committest drauf und kannst das Ganze auch wieder wegschmeißen oder nochmal drauf arbeiten oder nochmal neu anfangen oder Patches wieder zusammenziehen. Der Vorteil ist dabei dann auch, in dem Moment, wo du das ziehen kannst, kannst du auch selbst drauf committen. Du kannst vielleicht den Patch nicht wieder hochschicken. Das wird halt irgendwie wie auch immer in irgendeiner Form, wie die Projektentwickler das gerade entscheiden, gehandelt. Aber ich kann erstmal selbst drauf committen. Man hat sowas wie Merge-Tracking, das heißt, ich kann von irgendjemandem eine Version ziehen, der committet wieder woanders hin und ich kann von den anderen die Version auch wieder ziehen und sehe schon, die Patches, die er schon drauf gemerged hat, werden bei mir nicht nochmal gemerged, weil er das schon getrackt hat. Das ist das, was bei SVN noch fehlt. Sie arbeiten hart dran, das bei sich auch hinzukriegen, hat aber den riesen Vorteil, dass Patches, die ich schon mal gemerged habe, nicht nochmal gemerged werden, weil das würde zum Konflikt führen. Also man hat halt super viel weniger Merge-Konflikte einfach dadurch, dass man Merge-Tracking hat und der weiß, ich habe diesen Patch schon gemerged, ich muss ihn nicht nochmal mergen. Crypto Security ist ein bisschen schwierig zu umschreiben. Ich kenne es hauptsächlich aus Git. Ich weiß nicht, ob es die anderen auch haben. Das bedeutet aber dahingehend, dass wenn ich eine Version gebaut habe, eingecheckt habe und Commit habe und diesen Commit ins Internet schicke, bekomme ich ja pro Versionsstand ein Hash. Der ist bei Git 20 Byte lang. Das reicht, um mehr als alle Atome der Welt einmal so durchzuzählen. Also das ist super eindeutig und kann überall, wo ich bin, über das unsichere Internet eine komplette Version wieder rausziehen, also die komplette Version wieder rausziehen und weiß halt, dass niemand eine Möglichkeit hatte, irgendeine Version dazwischen reinzuschmuggeln. Das heißt, das, was ich damals committed habe, ist immer noch das, was ich wieder gezogen habe. Das ist kryptografisch über Hashing bewiesen und es ist unmöglich, da was dazwischen zu putzen. Das geht nicht. Das ist das, was Crypto Security ist. Das bedeutet halt wirklich, ich muss mir nur den Hash merken, ich kann woanders hingehen, check wieder aus, sehe, der Hash ist der gleiche. Alles richtig. Und dieses Web Structure instead of Strict Hierarchie ist halt, du hast nicht mehr einen SVN-Server, über den sich Leute entwickeln sondern man hat halt einen, der das Ganze maintaint, der das Ganze rausbringt, zig Leute darum, die sich um verschiedene Architekturen kümmern. Beim Linux-Kernel ist es halt einmal zum Beispiel der SCSI-Part, einmal der Netzwerk-Part, da dann wieder aufgeteilt in Filter, in Wireless, in was weiß ich was und so weiter, und kann dann so ein Web aufbauen von Leuten, die jeweils für sich autonom arbeiten können. Das, was am Ende bei dem ankommt, wird dann halt gemerged. Also der Linux-Kernel, wenn man den zurzeit sieht, ist das, was Linux Torvalds auf seinem Rechner hat. Aber es könnte jeder andere auch was anderes haben. Und es ist teilweise auch interessanter, von anderen Leuten den Kernel zu ziehen, als von Torvalds. So sieht das Ganze dann mal aus. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu visualisieren, wie so ein Patchflow aussehen könnte. Also diese ganzen Kreise sind jetzt einfach mal irgendwelche Entwickler, die irgendwas schreiben. Und die Pfeile sind halt die Richtung, in welche die Patches gehen. Und man sieht halt schön, das kann halt in allen Richtungen gehen oder rückwärts oder untereinander. Das ist noch relativ klein. Also das sind jetzt 10 Punkte. Kernelentwicklung sind 6.800 Leute. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ich hoffe, es hilft so ein bisschen, um das Ganze zu verstehen, was halt so dieser... Du hast halt einen ganz anderen Patchflow als bei SVN. Die Vorteile, die da ein bisschen draus entstehen, sind, man kann größtenteils ohne Netzwerkverbindung arbeiten. Also das ist total cool, wenn du dann im Flugzeug sitzt und committen kannst und den Patch halt einfach später hochsendest, wenn du wieder Internet hast. Du kannst dir die History angucken, du kannst dir gucken, was andere Leute gemacht haben, die Logs, obwohl ich offline bin. Einfach, weil ich habe ja nicht eine lokale Kopie von dem Server, sondern ich habe einen Klon, das heißt inklusive der History. Ich kann sogar in der History hin und her springen. Das macht viele Sachen sehr, sehr, sehr viel schneller. Also sowas wie gitlog-3 zeigt mir halt die letzten Log-Einträge ein und das ist sofort da. Bei SVN oder bei CVS müsste er sich jetzt dann erst mit dem Server verbinden, den fragen, nachgucken, der ist vielleicht noch gerade überlastet. Irgendwann kommt die Antwort und dann wird es angezeigt. Und dieses Warten macht halt total ineffizient. Gerade für Entwickler. Wenn die sowas haben wollen, die wollen jetzt nachgucken, was hat der Letzte committed, warum ist es da, muss es sofort da sein. Alles, was in Richtung Warten geht, oh, ich muss jetzt 5 Minuten warten, bis der Server geantwortet hat, dann gehe ich jetzt noch einen Kaffee holen, gehe in die Küche, treffe noch einen Kollegen, schnack mit denen noch eine halbe Stunde. Super, verschenkte Zeit. Es ist das... Ich habe eben gehört in dem Talk zuvor, dass die Leute von OpenSolaris auf Mercury umstellen wollen. Ich kann diese Entscheidung verstehen, weil das bedeutet, dass wenn ich den Krams auschecke, ich halt wirklich den Fork habe. Ich kann da drauf erstmal arbeiten, ganz unabhängig, ob die Entwickler das wollen oder nicht. So, ich kann erstmal auf dem, was ich ausgecheckt habe, arbeiten. Und später, wenn alles gut läuft oder wenn der Patch alles richtig sind, kann man die Patches zurückschicken, in welcher Form auch immer. Per Mail, per Commit-Rechte, keine Ahnung, was auch immer. Und das macht es halt wirklich wesentlich einfacher, an so einem Projekt erstmal teilzunehmen. Du kannst die komplette Historie halt einfach mal angucken, ohne dass du die Rechte dafür hast. Weil du gibst halt alles raus, die ganze Version. Du gibst nicht nur den aktuellen Stand von so und so raus, sondern alles inklusive History, inklusive wann wurde welcher Patch drauf gemacht. Man forkt halt. Das heißt eigentlich in der Open-Source-Szene, forken ist ungesund. Es kann aber auch gesund sein, indem man jetzt sagt, so, ich forke das jetzt erstmal, schreibe meinen Patch drauf, stelle das anschließend wieder public und kann diesen Patch wieder zurückfließen lassen. So, dann lebt der Fork halt nur kurz. Aber es ist erstmal ein Forken und dann ein Zurückspielen. Und ich finde die Methode halt wesentlich besser als irgendwelche anderen Leute, die dann halt sagen, ja, du kriegst keine SVN-Rechte, kannst auch machen, was du willst. Dann sagst du halt, gut, dann stelle ich das halt auf meinen Webserver und dann fangen alle Leute an, von mir Patches zu ziehen. Weil das, was man da gerade entwickelt hat, halt irgendwie die Leute wieder cool finden oder so. Ja. Dadurch, dass man diesen Patchflow hat, kann man halt auch Patches ablehnen. Das ist ein Riesenvorteil, weil das ermöglicht zum Beispiel Code-Reviewing. Bei SVN hast du ja keine Möglichkeit, den Patch hochzuschicken, dann zu warten, bis einer den durchgeguckt hat und der sagt dann, ja, ist okay, wird committed und dann wird er hochgeschrieben. Das ist total umständlich, das geht halt einfach nicht. Und ich habe es bei mir in der Firma gemerkt, dass wir erst ein vernünftiges Patch-Reviewing haben, seitdem wir auf ein dezentrales System umgestellt haben, weil dort halt die Möglichkeit besteht, so alle schreiben ihren Code, schicken den auf eine Mailingliste. Aus der Mailingliste werden die ganzen Patches zweimal am Tag rausgegriffen und dann werden sie halt einmal durchgeguckt. Und wenn die Patches okay sind, werden sie halt eingespielt und dann ziehen die wieder alle Leute. Wenn die Patches nicht okay sind oder einen Merch-Konflikt haben, werden sie halt abgelehnt. Und das ist gut so. Und dann kann man zu den Entwicklern dann wieder gehen und sagen so, hey, dein Patch applied nicht mit dem Patch mit ihm zusammen. Ich habe davon keine Ahnung, aber ihr beide habt da an der gleichen Datei geschrieben, weshalb das nicht merged. Macht das mal untereinander aus. Und wenn ihr fertig seid, sagt ihr mir Bescheid oder schickt den Patch nochmal und dann applied er. Nee, kannst du halt nicht, weil dann hast du es ja so, der erste committed und der andere kriegt einen Merge-Konflikt. Ja, das ist ja quasi dann in dem Moment der Commit. Richtig. Und da hast du dann auch wieder die Möglichkeit, das abzulehnen. Aber es ist bei Dezentralen viel einfacher. Weil du dann wirklich noch sagen kannst, ich habe mein Repository, da sind die und die Patches jetzt drin. Und das, wie zum Beispiel auch geht, wie der Linux-Kernel am Ende auch funktioniert, es gibt einen SCSI-Tree. Und wenn der okay ist, dann fange ich an, von denen die Patches zu ziehen. Und das kannst du beim Dezentralen halt nicht machen, weil du hast nicht nur einen Push, also dieses Hochsenden des Patches, sondern du hast halt auch einen Pull. Ich kann auch von jemandem Patches ziehen. Von jemand ganz anderen, aus einem ganz anderen Tree. Und so entsteht dann zum Beispiel auch der OLPC-Tree, der Kernel-Tree, ist halt so entstanden, dass die den Linux-Code genommen haben und dann eigene Patches drauf entwickelt haben. Die sind nie bis jetzt in den anderen Code reingewandert oder erst nach und nach. Alle konnten aber trotzdem schon die besten Features aus beiden Kernels rausziehen und das zusammen mergen, ohne Probleme. Und bei zentralen Systemen ist es halt wesentlich schwieriger, das dann abzulehnen. Also klar kannst du es dann machen, dass alle das ziehen können, über eine Mailingliste gehen wieder rein und werden halt auch abgelehnt. Aber die können halt schlecht untereinander Patches tauschen, die Leute, die das ablehnen. Die Leute, die das entwickeln. Nicht die Leute, die das ablehnen. Und das geht halt bei Dezentralen einfacher. Ja, no single point of failure, das ist halt scheiße, wenn der SVM-Server gerade down ist und man keine Updates ziehen kann. Wenn ich sie aber vom Kollegen noch ziehen kann, weil der hat noch alles, viel einfacher. Macht auch das Backup einfacher. Able to commit often in Square Patches bedeutet, ich kann total oft, also ich kann jetzt irgendeine Entwicklung rausziehen und will das und das Feature jetzt dafür schreiben, dann mache ich einen Branch auf und committe ich jeden kleinen Schritt, damit ich den auch wieder zurückgehen kann. Und am Ende mache ich aus diesen 20 oder 200 oder was auch immer Commits ein Patch, spiele den auf den Mainline und kann den hochschicken. Das ist dieses Square. Das heißt, ich habe super viel einfach kleine Commits gemacht und mache nachher daraus einen großen Patch, wo dann nicht jedes Missgeschick auch von mir drin steht und kann den dann hochschicken. Ich kann aber trotzdem jedes Missgeschick erstmal committen, weil ich kann da dann auch wieder hin und her springen und es geht nachher nicht public. Ja, und dieses easier to merge heißt halt, ich kriege zwei Patches, beide applyen nicht. Ich kann sie zurückschicken und sagen, hier, das sind eure Patches untereinander, merge das mal so zurecht, dass ihr das auflösen könnt und wenn das nachher funktioniert, schickt ihr mir das nochmal. Das ist so dieser Riesenvorteil von Distributed Code Versionierungssystem. Es gibt noch ein paar andere davor, aber das muss man dann halt so für sich herausfinden, weil es halt auch nicht alles Vorteil hat. Ah, wir sind bei Kommunikation. Also wir verlassen jetzt die ganzen Code-Versionierungsgeschichten. Ich persönlich mag es überhaupt nicht, wenn ich an meinem Rechner sitze und Code schreibe, gestört zu werden, weil das stört erheblich die Konzentration. Und ich bevorzuge deshalb asynchrone Kommunikationsmittel wie Mail, wie IRC, weil da kann ich mich dann mein Projekt zu Ende widmen und wenn ich fertig geschrieben habe, kann ich meine Mails lesen und antworten. Aber ich muss es nicht in dem Moment tun, wo ich die Mail kriege. Also diese Asynchronität ist total wichtig. Ich habe deshalb angefangen, alle anderen Sachen wie Telefon, wie Handy, wie manchmal auch Jabber abzuschalten, wenn ich arbeite, einfach mit dem Hintergrund, dabei wird erwartet, dass man sofort reagiert. Und wenn man das ablehnt, funktioniert halt Entwicklung viel besser. Davon abgesehen gibt es viele Sachen, wo eine synchrone Kommunikation gar nicht möglich ist, weil der eine wohnt in der Ostküste der Staaten oder Westküste der Staaten, der andere wohnt in Asien und die haben halt so viel Zeitunterschied, dass die finden keinen Zeitpunkt, wann die noch miteinander reden sollen. Und da sind gerade asynchrone Sachen wie Mail und was weiß ich was wesentlich besser. Der nächste Vorteil bei diesen Asynchronen ist, dass sie meistens persistent sind. Das heißt, Mail speichert man, selbst IRC-Logs werden oftmals weggespeichert. Und das heißt auch, ich kann 3 Wochen, nachdem alles sich wieder geändert hat, nachschauen, was wurde denn damals besprochen. Wenn ich jemand anrufe, dann kann ich das nicht, weil dann kann ich mich vielleicht noch grob daran erinnern, was hat der vor 3 Wochen gesagt, weiß ich aber auch nicht mehr, weil es halt 3 Wochen her. Es gibt ein paar Tools, die eignen sich hervorragend dafür. EkiWiki ist super geil, weil es halt hat ein Git-Backend und ein Mercury-Backend. Das heißt, ich habe sowohl ein Wiki, was schon eine Dezentralität hat, weil man kann schon überall drauf zugreifen, als auch noch ein dezentrales Backend. Das heißt, ich kann selbst offline auf meinem Laptop mein Wiki bearbeiten und kann es nachher wieder hochschicken. Kann damit mir auch den Editor aussuchen, also ob ich jetzt mein Wiki in ein Webinterface oder im VI gerade editiere, was das Ganze dann halt super effektiv macht, dass ich auch wirklich anfange zu dokumentieren. So, ich habe halt einen Schritt getan, ich kann es lokal schnell in meinem Wiki editieren und pushe es dann hoch und mache die Dokumentation wirklich. Es ist dann halt so, dass das Netz gerade down ist und ich habe aber gerade was fertig, fange ich nicht an, es zu dokumentieren, weil dann müsste ich ja warten, bis das Netz wieder da ist. Ich habe von jemandem gehört, der auch hier ist, dass er auch schon ein Darks Backend dafür fast fertig geschrieben hat. Also wer auch lieber Darks mag, kann auch das benutzen. Pastebin ist ein Webportal, was total gut dazu hilft, Code-Teile und Logs und Dokumentation auszutauschen. Es hat ein Syntax-Highlighting und es hat halt auch wieder dieses, ich mache es, ich stelle es rein, ich kriege am Ende eine kleine URL. Das ist quasi wie ein Clipboard im Web. So. Nur, dass ich das dann halt auch jemand anderem geben kann. Der guckt dann halt rüber. Ein paar Freunde von mir nutzen das halt richtig effektiv, dass wir dann halt sagen so, hier, ich habe die und die Methode geschrieben, da funktioniert irgendwas nicht, siehst du, was der Fehler ist? Und er sagt, ja, natürlich das und das. Und um dieses hinzukriegen, ist es halt so, dass Pastebin super geil, dadurch, dass es das Medium Internet dann benutzt, man diesen Ausschnitt von Code oder diesem Ausschnitt vom Blog jemanden, der total woanders sitzt, zeigen kann. So. Im Büro ist es meistens so, dass man dann sagt, guck mal auf meinen Bildschirm, ich habe hier gerade den und den Fehler. Dort ist es halt so, dass man noch nicht mal aufstehen muss, sondern das halt irgendwie einfach nur kurz ins Web stellt und der andere liest es halt wieder. Man kann denen sogar eine Zeit geben, so dass es jetzt nur einen Monat da ist oder nur einen Tag oder nur eine Stunde da ist. Ticketsysteme gibt es leider noch nicht dezentral. Also ich habe mal eins gesehen, das war an Lotus Notes geschrieben, aber das will ich niemandem empfehlen. Das war am Ende mehr ein kläglicher Versuch. Und Lotus Notes hat halt wieder Synchronisation, Merging, aber das war miserabel. Es gibt einen Bazaar-Bug, den muss ich mal ausprobieren. Also ich habe nichts gefunden so in der bis jetzt. Also es ist nicht der Bug-Tracker vom Bazaar, sondern ein... Cool, probiere ich nachher mal aus. Mail ist halt in der Hinsicht dezentral, dass man es schreibt und später erst liest. Das finde ich total cool. Es erlaubt Diskussionen. Das heißt, man hat halt ein Thread und kann darauf antworten. Das ist dieses Diskussionsding. Man kann da später drauf antworten, man muss nicht sofort drauf antworten. Und man kann sowas mit Mailinglisten dann auch super gut filtern. Das heißt, ich habe eine OLPC-Mailingliste, eine OLPC-Deutschland-Mailingliste und weiß, jegliches Thema dazu, wenn ich da drin lese, hat halt mit diesem Thema zu tun. Das hilft halt auch wesentlich effektiver, dann wieder zu arbeiten, in der Hinsicht, dass wenn ich jetzt an dem und dem Thema schreibe, was mit OLPC zu tun hat, gucke ich in die Mailingliste von OLPC. Habe ich alles in einem Verzeichnis, geht es halt im Chaos unter. Was super wenig vorteilhaft dabei ist. Also Mail ist als asynchrone Kommunikation total vorteilhaft. Leider ein bisschen verspammt, aber das kriegen wir vielleicht auch noch hin. IRC hat inzwischen den Anspruch, auch relativ dezentral zu sein, dadurch, dass es die verteilte Serverstruktur hat und dass viele sich darauf eingestellt haben, dass, wenn ich jemanden im ISC anspreche, er nicht gerade vor seinem Rechner sitzen muss. So, diese berühmten Eidler, das geht inzwischen mit Screen und ISC richtig gut, wenn man das von irgendwo vom Server startet. Was sich da so ein bisschen entwickelt hat, ist dieses Ping-Pong. Das heißt, Name Ping, der sieht es dann im Highlighting, antwortet irgendwann, wenn er da ist, Pong, ah, cool, dass du da bist, ich wollte mal das und das mit dir besprechen. Oder hast du dich Bock, da und da mit dir zu kommen? Das ist quasi so ein Synchronisieren in ein asynchrones Protokoll. Finde ich schon wieder lustig. Ja, die Aufteilung von Inhalten auf Channeln hat halt auch super vorteilhaft. Das heißt, wenn ich irgendwo über OLPC was wissen will, gehe ich in einen OLPC-Channel. Wenn ich über OpenWRT was wissen will, gehe ich in einen OpenWRT-Channel. Die sind dann auch nochmal aufgeteilt in OpenWRT, OpenWRT Devil. Das eine ist für die Benutzer, das andere ist für die Entwickler. Das heißt, es sitzen in den Channeln die Leute, die das auch wirklich beantworten kann. Und in einem OLPC Devil Channel habe ich halt eine wesentlich höhere Chance, dass meine Frage beantwortet wird. Zu der Zeit, wer auch immer gerade in dem Channel ist, also es ist halt wie gesagt dezentral, als anderswo auf irgendeiner Mailingliste, weil in dem Channel geht es halt genau um dieses Thema und wenn ich dazu eine Frage habe, dann kann ich das genau da positionieren. Accessible Everywhere ist halt, es ist halt Internet, du kannst halt von überall drauf zugreifen, das ist einfach. Local Channel, das ist halt, dass man nochmal diese Abspaltung macht, dass man, es ist halt zum Beispiel ein OLPC, ein OLPC Sugar, ein OLPC.de, wo dann auch nochmal ausnahmsweise auf Deutsch gesprochen wird. Und Matbot, das ist ein Kumpel von mir, hat das geschrieben. Das bedeutet, man verabredet sich zu einem Zeitpunkt im IRC, in einem Channel, und dieser Bot geht dann halt mit allen Leuten, die dort da sind, ein Meeting durch. Man hat so eine Tagesordnungspunkte, kann abstimmen, kann die Liste durchgehen, man kann vorher dem Matbot sagen, das und das ist heute Thema, und am Ende gibt es ein Protokoll, was man nachlesen kann im Web. Also relativ cool geschrieben und den Vorteil, dass bei dem Projekt, wo wir es benutzt haben, die Leute über ganz Deutschland verteilt saßen, die sich einfach nur zeitlich zu dem Zeitpunkt in dem Channel befunden haben, egal wo sie waren, also egal ob sie jetzt gerade zu Hause oder auf der Arbeit oder irgendwo unterwegs waren und dort das Thema besprochen haben. So kriegt man dann halt diese Synchronisation wieder hin. Es wurde ewig vorher announced, dass es da ist und alle wussten Bescheid und am Ende hat man einen Bot, der das Protokoll übernommen hat. Also alle, die nicht da waren, konnten es noch nachlesen. Ja, das Letzte, also hier sind wir auch langsam durch, Konferenzen wie diese hier. Es ist inzwischen relativ common use, dass Entwickler eines Projektes sich an irgendeiner Konferenz treffen. Ob es jetzt FOSDEM, ob es jetzt der Kongress in Berlin, ob es jetzt Events wie hier sind. Was diesen riesen sozialen Vorteil hat, dass die Leute, die sich sonst nur über IRC oder Java oder was weiß ich was, Mailinglisten kennen, sich mal wirklich treffen und sehen, wie sind die Leute wirklich drauf, wie sehen die aus, wie alt sind die und nächste Mal, wenn über die Mailingliste vielleicht irgendeine Beleidigung kommt, wie muss ich die nehmen, weil ich kenne den Typen jetzt. So, viele Leute sind ein bisschen schwieriger, aber wenn man dann weiß, ja, der ist halt so drauf, nimmt man die Sache halt ganz anders und fängt nicht gleich wieder ein Flaming War an. Dafür sind Konferenzen definitiv gut, weil die Leute sich dann halt wirklich einfach mal zu einem Zeitpunkt committen und alle da auftauchen. Es ist so, dass Konferenzen generell wenig produktiv sind, was Commits angeht, also Code schreiben. Das geht dann aber im Nachhinein los, weil es hat einen riesen Motivationsfaktor, dass die Leute sich dann an dieses Projekt wieder binden und sagen, so cool, da schreibe ich mal wieder was für. Weil ich kenne die Leute jetzt auch mehr, ich habe mit denen ein paar Bier getrunken, wir haben uns schön über irgendwelche Architekturen unterhalten und es hat am Ende gut geklappt und jetzt legt man dann wieder los. Konferenzen selbst, Entwicklungen sind total schlecht, aber zum Treffen und mit den sozialen Aspekten in den Griff zu kriegen, sind sie wieder gut. Die andere Vorteil ist, dass man halt noch wie diesen Vortrag hier Vorträge über Teilthemen halten kann, womit man dann die anderen Leute wieder informiert, was gerade aktueller Stand der Technik dabei ist oder aktueller Stand des Projektes. Und damit auch wieder neue Entwickler motiviert, an dem Projekt mitzuarbeiten. Ja. Um es noch zusammenzufassen, dezentrale Systeme skalieren wesentlich besser. Man sieht es am Kernel, dass da 6.800 Leute an einem Projekt arbeiten und das trotzdem alles noch zusammenfließt. Das ist mit herkömmlichen Systemen, weshalb die Entwickler von, also zumindest Torvalds, extrem über SVN und CVS fluchen, sagen, das geht gar nicht. Kann man sich mal einen interessanten Google Tech Talk anschauen, wie er da heftig drüber weglästert. Und dadurch ist es halt so, dass diese dezentralen Systeme wirklich wesentlich, wesentlich besser wegskalieren. Also zentral wäre das halt nicht möglich, dass sich Torvalds jeden eigenen Patch anguckt. Er kann sich aber die Branches als Ganzes angucken und mergen. Ja, und es ist halt auch wirklich wesentlich einfacher zu partizipieren, also daran teilzunehmen. Es geht sogar so weit, dass viele Leute von SVN-Repositories eine Bridge zu einem dezentralen System wie Git oder Mercurial bauen, da dann ihre Sachen machen und das dann wieder online stellen und im schlimmsten Fall, wenn sie dann irgendwann später mal Commit-Rechte kriegen, von Git oder SVN aus dann ins SVN committen. Also das funktioniert echt gut, muss ich sagen. Ich ziehe mir keine SVN-Repositories mehr runter, ich mache immer nur noch so eine Git-Bridge. Da habe ich gleich die ganze Historie mit bei und kann dann noch nachgucken, es geht schneller. Ja, das war's. Danke. Auf die was? Du hast bei beiden so viele Protokolle, die du benutzen kannst, um die Sachen zu transportieren, dass du, wenn du es möchtest, eine Riesentransportsicherheit hast, indem du zum Beispiel nur über SSH das machst. Also ich habe auf meinem Server zum Beispiel ein paar Repositories rumliegen, die sind nur per SSH zugreifbar, da gibt es einen Benutzer für. Alle Leute, die committen dürfen, geben mir halt ihren Public Key und dann geht das per SSH da hoch. Funktioniert blendend und die können auch sonst nichts auf meinem Server machen. Das ist also auch gechain-root. Man kann sowas auch wieder, also oftmals ist es ja so, dass man es auch offen machen will, wie Mails auf eine Mailingliste, alle Patches, ist es so, das ist offener geht es gar nicht und in Open-Source-Entwicklung ist es am Ende eh public. Nichtsdestotrotz ist es halt so, auch gerade für lokale Geschichten, also ich habe selbst diese Folien in einem kleinen Git-Repository gemacht, einfach um hin und her springen zu können und das Backup per SSH dann halt mal eben schnell auf meinem Server gespielt, also es geht ohne Probleme. Es ist so, dass wenn die richtigen Leute das richtig umsetzen, das schneller ist. Also es ist so, dass ein Kopieren des kompletten Kernel-Trees langsamer ist als ein Git-Checkout. Der Grund hat damit zu tun, dass ein Kopieren Dateien handelt und ein Git-Checkout nicht mehr Dateien, sondern Blöcke handelt. Also der Blöcke so wegschreiben kann. Und dadurch, dass sie dann da auch diese ganzen Blöcke hin und her verschieben und alles mitkriegen, ist es am Ende meistens kleiner als das, was SVN zum Beispiel. Also ich habe bei den meisten Projekten ein Punkt-Git-Verzeichnis und das ist kleiner als das Gesamtprojekt. Und wenn ich ein SVN-Checkout mache, dann habe ich ja für jedes Verzeichnis ein Punkt-SVN-Verzeichnis, wo der Inhalt auch nochmal drin ist. Also ist mein Repository per se schon doppelt so groß. Mit der Zeit, mit der Historie ist es natürlich so, dass das dann auch mal mehr wird, weil du speicherst halt alles drin. Aber wie gesagt, den Overhead sehe ich da eigentlich noch nicht. Geht wesentlich schneller als alles andere. Man geht zwischendurch nicht mehr Kaffee trinken. Sondern arbeitet einfach. Gut. Es ist ja nicht dezentral. Das ist das, was ich hier ansprechen wollte. Es wird definitiv eines der nächsten Themen sein, die ich mich mal ein bisschen mehr angehe demnächst, weil dann hat man halt wirklich fast alles. Also Wiki ist meistens Dokumentation, dann gibt es das Code-Repository noch und dann hast du halt noch die Tickets, die du irgendwie matchen kannst. Und dann kannst du nachher wirklich so dich nachher eine Woche im Wald setzen, deine Ruhe haben, die Sache durchziehen, alle Tickets abarbeiten, kommst wieder zurück und hast halt alles mit einmal gehört. Geht. Ich arbeite in einer Web 2.0 Firma, deswegen. Ja. Ja, die ganzen Tools zeigen am Ende nur, dass man viele soziale Probleme doch mit Technik lösen kann. Nicht alle, aber viele schon. Und auch wie diese Abstimmung für Termine und so weiter drum und dran, ist alles in den letzten 8 Jahren mehr oder weniger entstanden. Also seit 2000. Da entwickelt sich noch viel mehr dahin. Wir werden schauen, wo es demnächst hingeht. Es wird auch viel die Gesellschaft ändern, dass die Leute anders arbeiten, anders damit umgehen. Und das ist das Spannende dabei. Was da alles noch demnächst kommt. Wie gesagt, ich gucke mir demnächst dann nochmal Ticketsystem an, was man da noch machen kann. Das wird schon lustig werden. Es hilft zumindest persönlich, dass man total anders arbeitet. Man setzt sich dann wirklich abends mit seinem Laptop alleine hin, hat seine Ruhe, konzentriert sich und hat trotzdem die Versionierung. Und also offline manchmal zu arbeiten, ist eigentlich toll. Das war's. Vielen Dank.